Franka bei aller Liebe, die wirkt immer so bodenständig und grounded, ist ziemlich durchgeknallt in jeder Hinsicht. Also ich weiß nicht, eine Geschichte war eben bei diesem zweiten Teil, da ist sie irgendwie gekommen zum Dreh dann. Also sie hatte dann so eine kleine Gastrolle aus Solidarität übernommen, ist gekommen zum Dreh und hat gehabt Dreadlocks und so eingearbeitet und eine gigantische Dreadlock-Frisur. Und irgendwie, wir waren alle so, was zum Teufel ist das? Und in dem Fall Musikvideos.
Ja, aber das muss ja ein unglaublicher Sprung für dich gewesen sein, oder Zäsur von ORF Königelberg zu Justin Timberlake. Wie war das?
War lustig, also das
waren Sie Profis,
fällt mir jetzt nichts anderes ein. Und das war halt damals, waren das wirklich noch so die Goldgräberzeiten, und ich weiß, das war normalerweise so, dass irgendwie du hast dann bekommen, zugeschickt eine, irgendwie mit Bote, eine Musikkassette mit der Nummer, so, und das war's. Und dann hast du geschrieben, eine Seite. Also das,
was soll im Video vorkommen?
Was passiert im Video? Und dann hieß ja super, und am Samstag fliegst du nach Miami. Die haben das Ganze geprägt für mich.
Wo ist der ausgehend?
Mir hat da der Ausstatter dann so ein kleines Podestal gebaut. Ich finde das immer albern, wenn Leute dann irgendwie den aufs Klo stellen oder sowas, weil ich bin da sehr stolz drauf, ja. Der hat irgendwie sicherlich mein Leben verändert.
Willkommen bei einer neuen Folge von TV Media Podcast, erste Reihe fußfrei. Heute zu Gast ist Stefan Rusowitzki.
Hallo, danke für die Einladung.
Ist es Ruso oder Rutsowitzki?
Ach, ich weiß es selber nicht genau, okay. Wie man sagen. Nein, also wenn, entweder Rutsowitzki oder Rusowitzki.
Oder Rusowitzki, okay.
Ja, weil Ruzo, so steht es geschrieben, aber eigentlich müsste dann so dieser tschechische Hatschek am Z sein, der ist irgendwann verloren gegangen über die Generationen. Das Einzige, was definitiv falsch ist, ist Rusowitzki. Das ist aber, alle Österreicher sagen Rusowitzki.
Warum auch immer, eigentlich müsste man Ruzo sagen.
Immer? Die Deutschen, ja. In Deutschland war es immer Ruzo oder Rutze oder so. Aha. Und hier ist es immer Ruso, was keinen Sinn macht, aber...
Aber jetzt wissen wir es.
Ja.
Ich habe hier vor ein paar Wochen den Paul Pizzerra zu Gast gehabt, und der hat mir seine drei Lieblingsfilme genannt. Darunter waren Die Siebtelbauern. Auch ich finde, ein großartiger Film, deswegen habe ich mir gedacht, ich frage dich, ob du auch Lust hast auf einen Podcast. Macht dich das irgendwie stolz, froh, dass...
Ja, natürlich. Also mir ist das schon extrem wichtig. Man steckt unwahrscheinlich viel Zeit und Herzblut in so einen Film und auch so seine ganze Seele, seine ganze Persönlichkeit. Und dann freut es einen natürlich auch, wenn man positive Reaktionen bekommt, wenn man gelobt wird, wenn es irgendeine Art von Kommunikation mit dem Publikum gibt.
Ja, ja. Vor allem eben, es ist ja dein zweiter Spielfilm gewesen, Siebtelbauern, aus dem Jahr 98, wenn man nicht alles täuscht, ja.
97,
glaube ich. 97, 98, ja. Und geil, oder? Dass das überdauert.
Ja, das ist dann auch so, also ich habe jetzt, ich schaue mir meine Filme dann nicht dauernd an, weil, also das macht keinen Sinn, und habe aber jetzt mir gedacht, ich tue jetzt nach 25 Jahren, schaue ich mir dann alle der Reihe nach wieder an.
Ah ja?
Okay. Ja, und habe also jetzt Tempo und Siebtelbauern gesehen,
ja.
Anatomie noch nicht. Und der Vorteil ist, dass wenn man den Film so lange nicht gesehen hat, dann kann man sich wieder ein bisschen überraschen lassen.
Ja.
Also bei den Filmen, die ich jetzt gerade fertiggestellt habe, ich weiß ja immer, hinter der Mauer steht der Bösewicht, und jetzt kommt gleich das und jetzt kommt gleich das. Nach 25 Jahren weiß man es nicht mehr ganz genau und hat dann so ein bisschen
wirklich, du kannst dich dann selbst überraschen lassen.
Luxus, dass man von den eigenen Erfindungen, Erzählungen überrascht wird und hat so ein bisschen den Luxus, echtes Publikum zu sein. Und da ist es dann natürlich auch sehr ehrenhaft, wenn man das Gefühl hat, dass so ein Film gut gealtert ist. Weil das kennen wir ja alle. Man hat so Lieblingsfilme und dann sieht man den wieder nach ein paar Jahren und denkt sich, was? Das ist ja...
stimmt, ja.
Urpeinlich, oder was?
Welcher wäre das
daran, was habe ich daran gut gefunden, oder es ist langweilig, oder viel zu langsam geschnitten, und, wenn man jetzt bei den eigenen Filmen sich denkt, der hat sich ganz gut gehalten, das hat mich eigentlich noch mehr, oder freut mich noch mehr bei Tempo, der immer noch irgendwie, gut fetzt, obwohl das so ein Zeitgeistfilm irgendwie ist. Ja. Das ist schon super.
Reden wir kurz über Tempo, das war dein erster Spielfilm. Der Radlfahrer Xaver Hutter, Dani Levy hat mitgespielt und auch Simon Schwarz war dabei. Ja.
Wie? Das war der erste Film von Simon Schwarz, der hat da echt... begonnen seine Karriere. Und die Nicolette Krewitz,
genau,
Immer noch toll ist und die irgendeinen Zaubertrank hat, weil die verändert, die wird nicht alt. Die könnte jetzt immer noch Szenen, könnte man mit der nachdrehen und das wird funktionieren.
Wie schwierig oder leicht war es für dich, den Film aufzustellen? Finanzierung, Förderung?
Die Geschichte war ja, dass das erste Drehbuch, das ich geschrieben habe, waren die Siebtelbauern. Und der ORF damals gesagt hat, ja, super Drehbuch, wollen wir machen, aber mit einem erfahrenen Regisseur und wir stellen uns vor den Xaver Schwarzenberger. Okay. Und ich habe gesagt, nein, ich habe eigentlich dieses Drehbuch nur geschrieben, um endlich Regisseur werden zu können. Und dann hat die Dorfilm, der Dani Kraus, gesagt, okay, dann schreib irgendwie was anderes, um dich sozusagen bankable zu machen.
Ja.
Und das war dann Tempo und bei Tempo war also der einzige Motor, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas schreiben, wo kein Mensch auf die Idee kommt, das dem Xaver Schwarzenberger anzubieten, weil es so jung ist und
schnell
so,
und flott.
Jetzt nichts gegen einen Schwarzenberger, den ich sehr gern habe und ein netter Mensch, aber ich habe mir gedacht, das muss irgendwas super Junges sein, wo ich damals Jugendredakteur beim ORF X-Large eine Kompetenz habe, die ein erfahrener Regisseur nicht haben kann. Und das ist dann auch aufgegangen.
Aber war es leicht, das zu finanzieren?
Das war ein klassischer, super low-budget Erstlingsfilm. Ja. Ich glaube, der ÖFI hat damals gar nicht mitgezahlt. Da gab es irgendwie bei der Sitzung gab es ein Kommissionsmitglied, da hat man gesagt, nee, das soll so ein MTV-Vibe haben. Und der hat gesagt, was ist MTV? Und so, das war ein bisschen alles schwierig. Klar. Und das war, glaube ich, damals hat das vor allem der Wiener Fonds finanziert. Aber wir hatten auch nur irgendwie 5 Drehwochen. Und also das war sehr, sehr günstig. Und es waren ja keine teuren Schauspieler. Und alles halt so im nächsten Umfeld, Freundeskreis gedreht.
Wie war es mit dem Xaver Hutter zu drehen?
Das war sehr lustig. Der wollte eigentlich gar nicht Schauspieler werden. Der hat damals noch Architektur studiert. Aha. Und ein Freund hat mir gesagt, er kennt da irgendeinen Verrückten, der eigentlich genau so eine Type ist wie dieser Jojo im Film. Ja. Und so bin ich an den Xaver gekommen.
Wie schwer war es oder wie war es, diese Flotten-Szenen zu drehen, diese Action-Szenen?
Das war halt auch, könnte man mit einem größeren Film nicht so machen, weil das war halt alles ohne Genehmigungen und wir sind halt da.
War ohne Genehmigung?
Naja, wir haben uns halt irgendwie da halt mitten in den Verkehr reingehaut und also sonst wäre das ja unmöglich gewesen, dass man da irgendwie alles absperrt und mit mehreren Picture Cars und sowas. Also das hätte ja mehr gekostet als das ganze Budget, das wir hatten und so war es halt, dass wir irgendwie dem Xaver gesagt haben, also wenn möglichst viel Verkehr ist, dann düst er einfach durch und der Kameramann ist da auch zwischen die Autos gerannt und so.
Org! Was haben die Leute gesagt?
Das muss so sein. Ja, was hat wer gesagt?
Die Leute, die im Straßenverkehr waren, dass der Kameramann vorbeiläuft.
Ja, weiß ich nicht. Nicht relevant.
Du, Jahre später hat es in Amerika einen Film gegeben mit dem Joseph Gordon-Levitt, der einen Kurierfahrer, ich meine, es war eine völlig andere Geschichte, aber hast du dir gedacht, haben die jetzt vielleicht Tempo gesehen?
Ja, ich meine, der Fahrradbote, das war ja damals die Überlegung, war, ist natürlich eine super Figur auch für die Zeit, also mit dem Fahrradfahren und auch mit diesem, der hat halt so was Desperado-mäßiges scheißt sie nix um irgendwelche Regeln und kommt überall durch und auch so dieses, gehört irgendwo nirgends dazu und fahrt halt herum zwischen Leuten, die er nicht kennt und so. Das ist schon eine super
super Figur eigentlich.
Super Figur, ja.
Also kein Wunder, dass die auch einen Film gemacht haben, aber dann offen, also es hat geklappt, Tempo war ein cooler Film, ist gut angekommen. Das heißt, grünes Licht für dich, die Regie zu machen für die Siebtelbauern.
Genau, so war es. Und Tempo hat auch da beim Ophüls-Preis was gewonnen und so. Also das und es geht halt auch darum, was ich natürlich schon verstehe, dass man sagt, schafft einer das wirklich durchzuziehen? Ja, oder knickt er ein oder braucht doppelt so viel Zeit, Geld, als eigentlich vorgesehen war? Und das war alles nicht der Fall gewesen und das ist irgendwie auch bis heute mein Ehrgeiz, dass ich halt im Budget und im Zeitplan bleibe, weil man halt mit dem Geld anderer Leute, die oft die Steuerzahler sind, umgeht und da irgendwie die Verpflichtung hat, respektvoll und ja, das zu behandeln.
Ja. Wie kommst du als Wiener zu einem Heimatfilm, zu diesem? Ein völlig kitschfreier Heimatfilm natürlich, ja, und sehr realistisch.
Das hat so ein bisschen zu tun mit meinen Jahren in Oberösterreich. Irgendwie die Familie mütterlicherseits, die sind alle aus Oberösterreich und ich war dann irgendwie 5 Jahre, glaube ich, in Linz in der Schule und habe dort maturiert. Und das war so dieses so im Mühlviertel, diese Häuser, die da so jede wie eine kleine Trutzburg auf ihrem eigenen Hügel steht und wo es also nicht so gibt, diese Dorfgemeinschaft gefühlt, sondern so einzelne kleine Potentaten und wo eben auch dieses Knechte- und Mägde-System es gab. Das hat also sehr viel damit zu tun, dass ich das damals halt so ein bisschen mitbekommen habe. Obwohl ich natürlich auch in Linz typischer Städter war und jetzt nicht behaupten will, dass ich dort am Bauernhof aufgewachsen wäre.
Und Simon Schwarz, hast du sofort gewusst, den will ich haben für die Hauptrolle?
Ja, das war halt irgendwie die Erfahrung mit Tempo war eine gute gewesen und das ist auch, man muss da erst reinkommen und weiß auch gar nicht, wie das so geht mit Casting. Ich weiß beim, also Tempo, da gab es überhaupt kein Casting. Das war halt alles irgendwie so, wo man irgendwen empfohlen hat. Und bei Siebtelbauern, da gab es also dann wirklich eine Casterin. Also das war dann schon hochprofessionell. Und Simon war ideal, halt so diese Naivität und das hat er ja immer noch so ein bisschen, dass er so ein bisschen was Verpeiltes hat oder halt jetzt nicht so der coole Checker ist.
Aber voll sympathisch halt mit dem und danach war wieder ganz was anderes, also Siebtelbauern, großartiger Film, kann ich wirklich empfehlen, ich hoffe der ORF macht dann was zum 30-Jährigen, das dann in 2 Jahren. Wird da was passieren?
Keine Ahnung. weiß ich nicht.
Ja, was, dann machen wir was. TV Media macht 30 Jahre Siebtelbauer in 2 Jahren. Dann kam Anatomie, ganz was anderes, auch ein cooler Film. Warum dann ein Thriller eben oder Horror-Thriller fast eigentlich?
Es war eigentlich dann immer so, dass ich also jetzt nicht wie ein klassischer Arthouse-Regisseur meine Bücher geschrieben habe und dann herumgelaufen bin und versucht habe, die zu verkaufen, sondern es sind dann eigentlich immer Produzenten gekommen und haben mich herausgefordert auf eine Art und Weise. Und so war es auch in dem Fall. Die hatten Siebtelbauern gesehen und was jetzt gar nicht so ein blöder Gedanke ist, haben sich gedacht, so einer, der kann auch einen Horrorfilm machen. Und für mich war das halt eine tolle Herausforderung und ich habe ja immer so ein bisschen geschielt nach Hollywood und in Richtung Mainstream-Unterhaltung und habe das dann ganz großartig gefunden, dass ich mich in diese Richtung beweisen durfte.
Ja. War ein sauspannender Film. Wie war der Dreh?
Dreh war super, was ich mich erinnere, sehr lustig auch mit der ganzen Besetzung, also mit Benno Fürmann bin ich immer noch befreundet, auch mit der Anna Loos, das war ja ihr erster Film überhaupt.
Franka Potente hat doch die Hauptrolle
gespielt. Franka Potente, ja, die ist ja jetzt irgendwie nach Amerika ausgewandert. Und das ist bis heute der erfolgreichste Genrefilm, deutsche Genrefilm überhaupt. Also das macht dann schon stolz, dass der so gut funktioniert. Hat damals über 2 Millionen Kinobesucher gehabt, was heute echt unvorstellbar ist.
Ich habe ihn damals auch gesehen und haben mir gedacht, hä? Ein Österreicher kann das machen, also es ist möglich. Ja. Das habe ich echt wirklich cool gefunden. War dann irgendein Unterschied zwischen österreichischer Produktion, das war ja eigentlich eine rein deutsche Produktion.
Rein deutsche Produktion, ja.
War da irgendein Unterschied für dich?
Ja, natürlich. Also das war halt auch ein Hollywood-Studiofilm. Das war Columbia, Sony, die das in Auftrag gegeben haben. Das fängt dann an mit, dass es ausschließlich Businessflüge gibt und also das ist ein anderer,
das ist natürlich geil.
Ein anderer Zugang und wenn die dann von einer Sache überzeugt sind, also es ist jetzt nicht, Geld spielt keine Rolle, aber die wollen das dann noch ordentlich machen und die haben an das Projekt geglaubt und dann kriegst du halt das, was du brauchst. Und in Österreich ist halt schon meistens, sind die Budgets begrenzter und du hast halt in Österreich kaum die Chance, dass das Produkt wirklich kommerziell profitabel wird. Im Gegensatz, und in Deutschland funktioniert das. Also wenn du so einen Film machst mit und dann halt nur in Deutschland 2 Millionen Zuseher hast und der hat ja dann auch in anderen europäischen Ländern sehr gut funktioniert, dann machst du echt einen Gewinn. Und dann lohnt es sich auch, dass du sagst, okay, dann steckt man ein bisschen mehr in die Produktion in der Hoffnung, dass der Gewinn größer ist.
Ja, ja. Ein Wort noch zu Siebtelbauern, wie war eigentlich die Reaktion, wie der am Land gelaufen ist?
Ja, das ist, die haben gesagt, ja, aber also hätten wir es nicht ein bisschen positiver darstellen können.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Aber wobei ich es also nicht so negativ finde und dann auch das Gefühl gehabt hat, wir haben da gedreht in derselben Region, wo seinerzeit auch die Alpensaga gedreht wurde. Und die haben ja wirklich, denen haben sie ja die Reifen aufgestochen und was weiß ich, obwohl das jetzt auch nicht irgendwie Anti-Bauernschaft war oder sowas. Aber damals gab es halt noch mehr so einen Bauernstand mit einem Selbstbewusstsein, die sich da irgendwie auf den Schlips getreten oder gefühlt haben, dass ihnen da auf den Schlips getreten wird. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, was so ein bisschen traurig ist, dass halt, als wir dann gedreht haben, da gab es halt diesen Bauernstand nicht mehr. Das waren halt alles dann Nebenerwerbsbauern und wo noch die Großeltern im Hof waren und so. Also gab es auch nicht mehr so dieses Selbstwertgefühl. Mhm. Wer sind wir? Was sind wir? Befleckt da jemand unsere Ehre und unsere Tradition?
Aber dafür haben sie sich keine Reifen aufgestochen.
Nein, und das war dann irgendwie, haben wir den örtlichen Pfarrer auf unsere Seite gebracht und damit ist das dann irgendwie.
Okay, dann gelaufen. War quasi
also der rote Teppich. Gesagt, der hat uns buchstäblich den Segen gegeben und damit war das gelaufen und der Film war ja dann auch. Also festivalmäßig extrem erfolgreich, ja. Gerade auch in Amerika interessanterweise.
Okay.
Und dort haben wir irgendwie die drei wichtigsten Festivals, wurde er eingeladen und das war dann auch, aufgrund von dem habe ich dann auch einen amerikanischen Agenten bekommen und dann da waren wir dann drinnen.
Mhm. Gut, und dann eben nach Siedelbahn war Anatomie, hat auch super funktioniert, war ein Kinohit. Dann also Dream Come True, Hollywood hat irgendwie sich gemeldet bei dir. Wie darf ich mir das vorstellen? Dann kamen nämlich die Männer ihrer Majestät.
Ja, also das war so halber Hollywood, weil der Produzent war ein Deutscher. Mhm. Und wir haben ja dann auch gedreht in teilweise Ungarn, teilweise Österreich. Das war dann ein irrer Flop und
das war ein Kriegsfilm, wo ganz kurz zum Inhalt, wie heißt der von Friends, jetzt habe ich es vergessen. Matt LeBlanc hat er die Hauptrolle gespielt, das war eine Komödie. Männer in Frauenkleidern ist immer ein bisschen schwierig. Warum war das ein Flop? Was ist da passiert?
Weiß ich nicht, viele Gründe. Ich werde mal in 2 Jahren, welchen wir anschauen, 25 Jahre vorbei sind, ob der jetzt wirklich so schlecht ist. Ich glaube, das Hauptproblem war, und das ist immer ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt nicht wirklich ganz klar ist, was für eine Art von Film das ist. Ist das jetzt eine Komödie? Dann wollen alle lachen oder ist das Drama und das war so ein bisschen dazwischen und was dieses Problem verstärkt hat, war der Matt LeBlanc, der damals noch Friends gedreht hat und so unwahrscheinlich populär war und ich dann auch irgendwann erst im Laufe der Arbeit verstanden habe, ich habe nicht Matt LeBlanc besetzt, sondern ich habe Joey besetzt. Mhm. Und die Leute haben gedacht, okay, das ist Joey. Warum macht der Sachen, die nicht
Joey-like sind?
Joey-like sind. Ja, und beziehungsweise zumindest hätte man eben erwartet, wenn Joey da schon mitspielt, dass das halt irre lustig ist die ganze Zeit. Mhm. Weiß ich nicht. Aber es war dann schon, und das kenne ich auch von vielen Kollegen und auch von vielen sehr berühmten Kollegen hört man das, dass das dann schon, wenn man, wie es bei mir der Fall war, halt sehr erfolgsverwöhnt ist und glaubt, ich weiß, wie es geht und das Publikum liebt mich und die Kritiker lieben mich und die Festivals lieben mich und dann macht man einen Film und hat ja jetzt nichts verlernt, sondern ist ja dieselben Qualitäten wie davor und dann ist plötzlich, na, wollen wir nicht sehen. Ja? Und das ist wirklich wie ein
war das wie erwatschen für dich? Oder
wie ein Liebhaber, ein Zurückgewiesener, was man nicht glauben kann, nicht versteht. Ja. Und da gibt's auch viel Kollegen, die da in schwere Depressionen verfallen und so.
Wie war's bei dir?
Also schwere Depressionen wäre jetzt zu viel, aber das ist schon ein ordentlicher Schlag in die Magengrube.
Danach kam Anatomie 2.
Anatomie 2 ist ein okay Film. Das große Problem war, dass die Franka nicht mehr mitgespielt hat, was beim Sequel immer schwierig ist, hat auch okay Karten verkauft, aber ich glaube wirklich, also mit Franka in der Hauptrolle hätte das um einiges besser werden können, wobei man sagen muss, das war damals noch nicht so die Hochzeit der Sequels und die haben eben damals gerechnet damit, dass das Sequel 60% vom ersten Teil macht, während heutzutage sind ja die Sequels oft erfolgreicher als die ersten Teile, weil die einfach aufbauen können auf der ganzen PR, die in den ersten Teil gesteckt worden sind. Und viele Filme werden ja auch nur produziert, weil man eben sagt, das hat Sequel-Potenzial und da ist sozusagen dann das Budget für den ersten Teil schon eine Investition in die Zukunft, bla bla.
Warum wollte sie nicht mitspielen?
Frank, aber aller Liebe, die wirkt immer so bodenständig und grounded, ist ziemlich durchgeknallt in jeder Hinsicht. Also ich weiß nicht, eine Geschichte war eben bei diesem zweiten Teil, da ist sie irgendwie gekommen zum Dreh dann, also sie hatte dann so eine kleine Gastrolle aus Solidarität übernommen, ist gekommen zum Dreh und hat gehabt Dreadlocks und so eingearbeitet und eine gigantische Dreadlock-Frisur. Und irgendwie, wir waren alle so, was zum Teufel ist das? Ja, nein, das braucht sie für ihren nächsten Film. Und ich habe dann auch gesagt, ja, wir sind aber dein nächster Film. Und so, puh, ah ja, stimmt und so. Und das hat man auch nicht irgendwie
wegbekommen.
Oder wir haben dann irgendeine Perücke drüber, aber das war eben so voluminös. Das ist irgendwie Franka. Und die denkt dann aber auch gar nicht dran, dass das irgendwie Probleme machen könnte.
So. Das ist ja lustig. Okay, Anatomie 2 war jetzt nicht so der Erfolg wie der erste Teil, das stimmt schon, ja. Aber ich meine, danach kamen die Fälscher. Und also ein besseres Comeback, ja, unter Anführungszeichen, hat es nicht geben können. Wie ist es zu den Fälschern gekommen?
Bei den Fälschern war irgendwie eigenartigerweise hat mir das zuerst der Josef Eichholzer angeboten.
Der Produzent,
genau, später Präsident der Filmakademie. Und hat mir eben erzählt, also einerseits gibt es da diesen Fälscher und auf der anderen Seite irgendeinen Nazi und ob man da nicht irgend sowas machen könnte. Und wirklich ein, zwei Wochen später ist mir dieselbe Geschichte angeboten worden von einer deutschen Produktionsfirma, auch eine sehr kleine, und die hatten das Buch von dem Adolf Burger gekauft, den dann im Film der August Diehl gespielt hat, ein tschechischer Widerstandskämpfer, der auch in dieser Fälscherwerkstatt war. Und ich habe die beiden dann zusammengebracht und gesagt, also einerseits, ich finde diese berufskriminellen Berufsfälscher, ich glaube Smoljanow hieß er in Wirklichkeit, eigentlich viel spannender als den aufrechten idealistischen Adolf Burger. Und die haben dann eben eine 50-50 Co-Produktion aufgestellt, was sehr ungewöhnlich ist. Also es gab keinen majoritären Partner. Deswegen ist der Film auch österreichisch und deutsch gleichermaßen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also dieses Thema, das hat mich ausgesucht und nicht andersrum, weil das eben durch diese Koinzidenz so speziell war.
Wann ist Karl Markowitsch an Bord gekommen?
Wir haben dann, also es war dann normal die Überlegung, machen wir es auf Deutsch oder Englisch, und da war dann die Entscheidung Deutsch, und dann sind halt so Namen herumgegeistert, wie man das anbieten könnte, und ich habe eigentlich, sobald ich an den Karl gedacht habe, habe ich auch gewusst, dass der Richtige ist. Der hatte ja in den All the Queen's Men hat er ja auch mitgespielt, eine kleinere Rolle, und da fand ich ihn schon ganz, ganz großartig. Und und dann haben wir ihm das angeboten. Das ist dann natürlich der Vorteil bei so einem Arthouse-Film, dass es da jetzt nicht ganz so auf die Star-Power ankommt, wie bei klassischen Hollywood-Filmen, die eigentlich nur zustande kommen, wenn ich da jemand ganz Berühmten dabei habe. Mhm. Und das war in dem Fall jetzt nicht so notwendig. Der Karl hatte davor Kommissar Rex gemacht und ich glaube Stockinger auch, genau. Aber das waren halt beides sehr hauptsächlich österreichische Sachen, und ich glaube, das war schon so seine erste wirklich große Kinorolle.
Wo habt ihr die ganzen Lagerszenen und so gedreht?
Wir haben ein Lager gebaut in Babelsberg, Studio Babelsberg, haben andere Sachen hier in Österreich gedreht und dann, also alles, was in diesem Lager passiert, war dann eben in Babelsberg.
Mhm. Wie ist dann die Stimmung am Set in den Pausen, wenn man so eine harte, ich meine, Nazi-Sachen sind immer hart, das schaut man dann, dass die Stimmung dann zwischendurch besser ist, oder sind die eh alle Profis und denken sich, passt schon, ist ja Film?
Es ist eher Letzteres. Mhm. Also das will niemand hören, aber das geht auch nicht. Du kannst nicht 6-7 Wochen lang durchgehend betrübt sein und an die Opfer des Holocaust denken, sondern das ist ein Handwerk, und es ist dann mehr im Schneideraum oder sowas, dass dich das dann irgendwie betrifft, aber bei der Arbeit am Set, da gibt's so viel zu beachten, handwerklich, technisch. Ich kann mich auch erinnern, also ich war paar Mal von Linz aus in Mauthausen und das hat mich immer extrem mitgenommen und extrem beeindruckt. Und dann war ich einmal dort, als ich noch für X-Large gearbeitet habe, als Fernsehreporter, und da hat es mich überhaupt nicht beeindruckt, weil ich bin nur, wo stelle ich die Kamera hin und so. Das ist ein anderer Modus.
Ja, ja.
Ja, und du überlegst nur, was ist die beste Perspektive, stimmt das Licht, und so ist es halt auch bei dem Dreh. Ja? Also natürlich, du weißt, worum es geht und was da alles dahinter steckt, aber gerade deswegen hast du auch, sage ich jetzt mal, die Verpflichtung, das handwerklich so gut wie möglich hinzubekommen.
Ja. Bevor wir dann dazu kommen, was die Fälscher alles gewonnen haben, ganz kurz, weil du X-Large erwähnt hast, das war das ORF-Jugendmagazin damals, war das die Zeit mit Arabella Kiesbauer?
Oder? Das war die Zeit mit Arabella Kiesbauer, ja.
Wie war das zusammen? Wie war die Zusammenarbeit mit denen?
Ach, das war lustig, und das war so meine Lehrzeit, möchte ich wirklich sagen. Auch Arabella, die war damals, glaube ich, Model und hat dann da gelernt und war sehr professionell. Und ich habe jetzt nur manchmal gedacht, das war halt damals auch so unter dem Dings, wir sind so antirassistisch und haben jetzt. Eigentlich, also was sinnvoller gewesen wäre, wenn man gehabt hätte, zum Beispiel türkische Moderatorin. Mhm. Ja? Diese Person wäre dann vielleicht heute Zeit im Bildmoderatorin. Ja. Und das würde politisch vielleicht wirklich was machen, ja? wenn die Österreicher die Welt erklärt bekommen von einem Türken. Und auch für die eigene Community, wenn da eine Türkin gewesen wäre und so. Ja? Und dieses, und dass man halt eine Schwarze genommen hat, das war halt so ein bisschen halt auch schick und internationales Flair.
Apropos so. Internationales Flair, hast du nicht auch NSYNC Musikvideos gedreht?
Ja.
Justin Timberlake und Co.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Das war über die Doro. Die waren ja damals sehr, sehr groß.
Tolle Zahl Rochsacher.
Tolle Zahl Rochsacher. Und da war halt die Verbindung von X-Large Jugendsendung zu denen relativ eng.
Ja.
Und die haben dann auch Leute gebraucht, weil die in der Zeit ist dann Viva gegründet worden und plötzlich gab es einen unwahrscheinlich großen Markt, um Musikvideos herzustellen. Mhm. Und die haben halt dann rekrutiert bei X-Large, weil wir halt einen ähnlichen Stil hatten. Also ja, schnell schneiden, so diese einfach so ein moderner Art Filme und in dem Fall Musikvideos.
Ja, aber das muss ja ein unglaublicher Sprung für dich gewesen sein, oder Zäsur von ORF Königelberg zu Justin Timberlake. Wie war das?
Ach, ich hab war lustig, also das
waren Sie Profis,
fällt mir jetzt nichts anderes ein. Und das war halt damals, waren das wirklich noch so die Goldgräberzeiten, und ich weiß, das war normalerweise so, dass irgendwie du hast dann bekommen, zugeschickt eine irgendwie mit Bote eine Musikkassette mit der Nummer. So, und das war's. Und dann hast du geschrieben, eine Seite. Also das,
was soll im Video vorkommen?
Was passiert im Video? Und dann hieß, ja, super. Und am Samstag fliegst du nach Miami. So, ja. Passt es eh. Und ich glaube, das ist heutzutage auch viel anders. Also, und, ja, oder nachher war dann eben, dass man da Konzepte und Moodboards und mhm, was weiß ich. Und das war halt wirklich nur mach, 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 mach. Und so war es eben auch in dem Fall. Wir haben das dann halt in Miami gedreht, und die NSYNCs waren ja, haben ja in den Stall von diesem Onkel Lou, hieß der, glaube ich, der dann irgendwann mal wegen Pädophilie im Gefängnis gelandet ist. Und der hat davor einen Haufen von solchen Boybands zusammengestellt, angeblich, weil er... Der war irgendwie ein Geschäftsmann und hat irgendwann mal keinen First-Class-Platz im Flieger bekommen, weil das alles voll war mit irgendwelchen Popstars. Und daraus hat er messerscharf geschlossen, dass man es mit Pop mehr Geld verdienen kann als mit dem, was er da offensichtlich verkauft hat. Und hat das dann eben sehr erfolgreich gemacht. Und Teil seiner Geschäftsstrategie war, dass er mit diesen Boybands in Deutschland anfängt. Mhm. So als Trainings-Camp.
Ja.
Und dass die halt lernen, wie gehe ich mit Fans um, wie gehe ich mit Presse um, wie ist der Stress bei so einer Tour und. Und dieses NSYNC-Video, It's Tearing Up My Heart, ist dann auch in Amerika erst 3-4 Jahre später rausgekommen, als die dann damit, weil das war ihr größter Erfolg in Deutschland gewesen, als die dann damit in Amerika rausgekommen sind.
Ja, aber du hast mitgeholfen bei der Karriere von NSYNC.
Ja, ja, ja. Und die haben dann eben... Da gab es dann auch irgendwie eine MTV Awards-Nominierung und so. Aber das ist, das war ganz lustig, die Diagonale hat vor ein paar Jahren Tempo und das Video dann mal so präsentiert,
ja,
in irgendeinem Pop-Meets-Film.
Ja.
Und das Video, das ist gealtert.
Okay. Ja?
Also da siehst halt wirklich das Ablaufdatum im Gegensatz zu Tempo, dem Kinofilm.
Ja. Aber waren die Profis, die Burschen, die Boybands, also Justin Timberlake und so?
Nein, die waren schon professionell. Justin war damals 17, da war noch die Mutter dabei am Rand des Sets und hat aufgepasst, dass nichts.
Dass du nichts Böses von ihm verlangst. Okay, lustig. Kommen wir zurück zu den Fälschern. Jetzt werden die Fälscher eingereicht für den Oscar. War das dann ein Problem, ob Österreich oder Deutschland, weil du gesagt hast 50-50?
Nein, es hätten beide Länder einreichen können. Und irgendwie, ich glaube, die Österreicher haben dann das ganz schnell gemacht.
Damit die Deutschen das nicht schnappen.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob das die Deutschen dann überhaupt genommen hätten.
Ja.
Und nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, was in dem Jahr der deutsche die deutsche Einreichung war, aber auf jeden Fall, das hätte bei beiden Ländern passieren können. Und man hat damals natürlich schon, also das ist ja bis heute so, wenn du merkst, dass ein Film drüben gut ankommt, und das war halt mit diesen, aufgrund dieser Festivalteilnahmen so, und dann hast du natürlich auch bessere Chancen bei der Oscarverleihung.
Naja, und dann warst du in diesem Pool, also auf der Shortlist, dann noch einmal tatsächlich nominiert. Wann hast du gewusst, okay, jetzt kribbelt es bei mir, das könnte echt was werden?
Wir sind letztendlich dann schon als Favoriten ins Rennen gegangen, weil da gibt's ja dann so Umfragen und was weiß ich, also wo du das dann schon so halbwegs abschätzen kannst. Mhm. Du weißt es natürlich nicht sicher. Und was ich mir dann eben nur gedacht habe, ist, dass ich einerseits, weil mir das davor schon passiert ist und weil ich das auch von anderen Kollegen gehört habe, es ist dann oft so bei einer Preisverleihung, man sitzt da drinnen und denkt sich dann so im letzten Moment, oh, na, ich mag jetzt eigentlich da nicht rausgehen und das ist so peinlich und hoffentlich ist es jetzt bei anderer. Und dann denkt sich das Schicksal, ja okay, wenn der nicht will, dann geben wir das wem anderen. Das hat mir der Armin Müller-Stahl erzählt und ich glaube der Dornhelm auch. Und ich bin also drin gesessen und habe gesagt, nein, ich will das kriegen und ich werde das kriegen. Und dann war's so war es ja dann.
And the Oscar goes to Austria, ja. Wie war dieser Moment, wenn du das hörst, du stehst auf, du gehst hin? Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, die dann schlussendlich auf der Bühne waren. Wie sind deine Erinnerungen?
Da gab es eine, hatte ich gelesen, eine andere Geschichte, Edith Head, eine ganz berühmte Göttin, ja. Kostümbildnerin, die ich weiß nicht, wie viele Oscars gewonnen hat. Ja. Weil das damals noch so war, also die war die Chefin der Kostümabteilung von irgendeinem großen Studio und die hat es dann immer gewonnen, wenn ein Film dieses Studios, also hat sie es bekommen. Außer in einem Jahr, wo sie auch nominiert war und dann ist wer andere aufgerufen worden und sie ist aufgestanden, weil sie einfach so sie hat so fest damit gerechnet hat. Und das war ihm super peinlich und deswegen bin ich dann irgendwie noch so einen Moment sitzen geblieben, ob ich mir das jetzt eh nicht eingebildet habe und bin dann erst draus marschiert und hatte irgendwie meine Rede vorbereitet und der Verleiher hat mir auch gesagt, ich soll das aufschreiben als Spickzettel und wie wir alle aus der Schule wissen, reicht's ja meistens, dass du den Spickzettel schreibst. Ja. Das ist ja die beste Art, etwas zu lernen und dann brauchst du ihn auch nicht. Ja. Aber ich wollte halt nicht drauf ankommen lassen, ob mir dann in so einer Situation in einer Fremdsprache irgendwas Originelles im Moment einfällt. Ja. Und das ist ja auch so, ich meine, man muss ja auch irgendwie kapieren ein bisschen, also wenn da das, weiß ich nicht, die hübsche junge Schauspielerin ist wie Gwyneth Paltrow, die weint dann nur, das passt. Und wenn da Roberto Benigni als Comedian da seine Show abzieht, das passt. Aber ich jetzt, das, was sozusagen meine Rolle in so einer Show ist, ist, dass ich was halbwegs Substanzielles sage über einen Film, der auch eine politische Aussage trifft. Mhm. Und wie gesagt, da wollte ich jetzt nicht vor irgendwie ein paar Fantastillionen Zusehern mich zum Deppen machen.
Nein, ist doch gelungen. Und danach, Party, wen hast du da getroffen? Wer hat dir auf die Schulter geklappt?
Naja, dann hast direkt danach ist dieses Governors Dinner oder Ball, wobei das nicht der Governor von Kalifornien ist, sondern das sind die Governors der Akademie, also sozusagen der Vorstand. Okay. Und das ist dieses Puck, dann kocht immer der Wolfgang Puck. Und das ist ganz lustig, weil da gibt es dann so große Tische und halt auf den meisten Tischen stehen dann halt die jeweiligen Oscars. Und danach war also die eigentliche Party war dann im, wie heißt das, nicht Honorarkonsulat. Also es gibt ein Konsulat in Los Angeles und mit denen hatten wir irgendwie vereinbart, dass man dort Party macht und die hatten also das Ganze am Fernseher mitverfolgt, da waren dann auch andere Teammitglieder. Und als wir dann dorthin gekommen sind, war die Stimmung natürlich schon relativ gut.
Ja, das glaube ich, ja. Aber hast du irgendwelche Superstars dann auch getroffen, Spielberg und Co.?
Ja, die rennen dort halt rum. wenig getroffen habe, das war irgendwie ganz nett, war da Javier Bardem, weil ich kurz davor, werden wir wahrscheinlich jetzt gleich dazukommen, in Hexe Lilly hat ja eine der Hauptrollen die Pilar Bardem gespielt, weil die Bardems sind so wie die Hörbiger, Wesseli in Österreich so die große Schauspieler-Dynastie. Und ich habe dann auch gehört, beim Javier Bardem, als der angefangen hat, als Schauspieler zu arbeiten, hat man ihm gesagt, nur weil er ein Bardem ist, glaubt er, dass er schauspielen kann. Und wir haben uns eben vorher getroffen, zufällig sind uns da über den Weg gelaufen. Und er hat ja dann auch gewonnen in dem Jahr für No Country for Old Men. Und irgendwie, wir sind uns dann auch hinter der Bühne noch ein paar Mal begegnet. Man geht dann da so durch und muss irgendwie einen Internetgruß und Fototermin und Pressekonferenz und so. Und irgendwie seine, ich glaube damals noch nicht Frau, Penelope Cruz hat mir ja auch den Oscar überwiesen, also überreicht. Also die Familie Bardem Cruz.
Ist in deinem Herzen.
Genau, die haben das Ganze geprägt für mich.
Wo ist der Oscar jetzt?
Mir hat da der Ausstatter dann so ein kleines Podestal gebaut. Ich finde das immer albern, wenn Leute dann irgendwie den aufs Klo stellen oder sowas, weil ich bin da sehr stolz drauf. Ja. Der hat irgendwie sicherlich mein Leben verändert zum Positiven. Ich bin dankbar für ihn und bin ihm dankbar, was er irgendwie mit mir gemacht hat. Und deswegen hat er einen durchaus ehrenvollen Platz. Also es ist jetzt irgendwie so ein bisschen, also nicht, wenn du zu uns ins Haus kommst, dass du sofort das Ding da so angeberisch herumsteht. Aber wie gesagt, das ist schon ehrenvoll.
Ja.
Also es soll jetzt nicht zu angeberisch rüberkommen, aber
es ist der Oscar. Es ist der Oscar und du hast ihn. Das kann dir keiner mehr nehmen.
Ja. Da stehen nicht viele in Österreich herum.
Ja, genau. Ja, und dann eine spannende Wahl. Der nächste Film nach dem Oscar-Film ist Hexe Lilly.
Ja, das war, wie gesagt, also der Hexe Lilly war fertiggestellt, als ich den Oscar bekommen habe. Und das war eigentlich irgendwie ganz logisch. Ich habe eben wieder Angebot von einer Produzentin bekommen und irgendwie nach den Fälschern, wo also alles nur tragisch und grau ist, sowas zu machen, was irgendwie nur jung, bunt, fröhlich ist, war sehr reizvoll. Und außerdem war die Sache, dass meine zwei Töchter damals gerade in dem Alter waren. Ich würde mich sowas jetzt vielleicht auch nicht mehr trauen, aber damals habe ich einfach gewusst, wegen meiner Töchter, was Kinder in dem Alter lustig finden, was Kinder in dem Alter lustig, gruselig finden und wo sie dann wirklich Angst haben und schlecht schlafen. Das sind ja alles so ganz
ein schmaler
Grat. Habe gesagt, ja super, mache ich.
Was heißt ja mit Kindern und Tieren soll man nicht drehen, das Tier war nicht zu sehen.
Genau, da gab es den Michael Mittermeier, der hat die Stimme gehabt von dem animierten Drachen
und womit so. Womit hat die gespielt? Das wäre also,
es gab eine Figur, aber die war auch relativ professionell, die Alina, und das hat irgendwie funktioniert, dass die sich halt da vorstellt, dass da ein Viech ist, wobei man auch sagen muss, Kinder können das vielleicht auch, haben damit vielleicht auch weniger Probleme, weil die machen das ja dauernd.
Yeah.
Ja, dass sie irgendwie mit ihrer Puppe oder Teddybär oder was auch immer sich unterhalten und irgendwelche Zwiegespräche führen.
Ja, stimmt ja. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Michael Mittermeier?
Ah, das war nett lustig. Also ja, wir sind uns danach auch noch so ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja.
War gut, okay. Ja, und dann kam wieder ein US-Film, Cold Blood.
Ja, auf dem hatte ich irgendwie länger gewartet. Das war damals ein bisschen schwierig, weil nach der Oscar-Verleihung gab es einen dieser berühmten, ich glaube, Writers-Streiks.
Okay, ja,
verstehe. Wenn es diese Writers-Streiks gibt, dann steht eigentlich die ganze Produktion still. Und die sind ja auch immer lange vorher angekündigt. Das heißt also, alle Studios hatten also, was möglich war, gedreht, damit das fertig ist, bevor der Streik beginnt. Und für danach hat man keine Pläne machen können, weil man nicht gewusst hat, wie lange das dauert. Und das wäre sozusagen meine Zeit gewesen, wo ich halt irgendwie super heiß war.
Yeah.
Und da war halt dann relativ wenig los. Und als dann der Streik wieder vorbei war, da war schon der nächste super heiße europäische junge Regisseur da. Und deswegen hat es dann auch ein bisschen länger gedauert und war jetzt nicht so das ganz Riesenteil, aber natürlich halt diese großartige Besetzung mit Sissy Spacek und
Chris Christopherson,
Eric Banner, Charlie Hunnam,
Olivia Wilde,
dann der, wie heißt der, der aus Hair, der gestorben, Treat Williams und so. Das war natürlich aufgrund von den Fälschern. Und das ist auch heute noch so. Also bei irgendwelchen internationalen Produktionen, wenn man anfragt um irgendwelche Stars, die schauen sich die Fälscher an. Und die Fälscher sind halt auch tolles Schauspieler-Kino. Mhm. Also ja. Da Striso auch und da August Diehl, jetzt abgesehen vom Karl Markovic, und die fühlen sich dann halt da in guten Händen.
Ja, verstehe ich. Aber dann hat es eine Doku gegeben. Also du hast dann bist vom Spielfilm auf Doku gegangen, das Radikal Böse.
Ja, das hat sich auch irgendwie ergeben. Fand ich auch spannend, weil eben bei der Vorbereitung zu den Fälschern ich mich halt auch auseinandergesetzt habe, sehr mit der Täterseite und fand das extrem interessant. Und da gibt es halt diesen amerikanischen Historiker, der geschrieben hat ein Buch über die Ordinary Man und warum ganz normale Menschen, im Speziellen Männer, plötzlich zu Massenmördern werden, was ich extrem interessant fand, jetzt überhaupt auch für meine Arbeit, wo es ja immer darum geht, dass man seine Figuren, auch die Bösewichter, versteht.
Ja.
Ja, also das nicht billigt, aber einfach kapiert, wie die ticken. Und das ist halt im Fall der Nazis und im Fall des Holocaust schon extrem spannend, warum da halt ganz biedere, teilweise waren das Polizisten, teilweise Handwerker, die werden dann innerhalb kürzester Zeit, das war bevor es Konzentrationslager gibt, wo es diese Erschießungen gab und wo diese Leute dann mehr oder weniger täglich von Dorf zu Dorf ziehen und dort alle Juden, Männer, Frauen, Kinder, Alte erschießen auf kurze Distanz. Mhm. Ja? Und wo du denkst, wie kann das sein? Ja. Und wie gesagt, das fand ich halt vom Thema extrem spannend. Ist aber natürlich, braucht einen harten Magen, ja. Wenn man sich das anschauen will, weil es halt auch ganz, ganz fürchterlich ist, wenn man merkt, dass man halt auch selbst von all diesen psychologischen Mechanismen, die da zur Erklärung herangezogen werden, nicht ganz frei ist.
Ja, gruselig. Dann kam die Hölle, Inferno, und da finde ich spannend, das waren für mich fast zwei Filme in einem, mit dem Moretti und seinem dementen Papa, ja. Und ich von Ton, und dann hast du aber die Geschichten mit dem Frauenmörder,
ja.
Und der Frau auf der Flucht oder halt, die gegen ihn kämpfen muss, ja. Erzähl mal ein bisschen, warum sind das so zwei Filme in einem?
Das war die Idee, hierzulande einen ernstzunehmenden Actionfilm zu drehen. Mhm. Und ich finde auch die Action-Szenen immer noch super, diese ganzen Fast-Szenen, weil wir das alles halt real und analog gemacht haben. Da ist, glaube ich, kein einziger CGI-Digital-Trick dabei.
Schwedenplatz da irgendwo, habt ihr auch gehört,
oder?
Ja, da war die Verfolgungsjagd.
Ring gegen die Richtung gefahren und so. Und das war irgendwie alles so, dass bei den meisten Fahraufnahmen der Stuntfahrer saß wie in einem Go-Kart am Dach des Spielautos.
Okay.
Und die Hauptdarstellerin, die Violetta, saß eben am Fahrersitz, aber das hat alles, also gelenkt und Gas gegeben und gebremst wurde okay. Über ihr, und sie konnte sich halt auf das Spiel konzentrieren.
So ist das, verstehe.
Und so war das alles eben in der Kamera, ist das entstanden. Und wie gesagt, es war der Anspruch, einen österreichischen Actionfilm zu machen, aber die etwas bittere Lehre war, dass du an das Publikum nicht herankommst. Die glauben dir das einfach nicht.
Okay.
Und wir haben also alles gemacht, und es war dann eben auch keine Premiere im Gartenbau, sondern in einem in irgendeinem Cinemax und so, um eben zu sagen, nein, wir sind jetzt kein Kunstfilm.
Kein Arthouse.
Und das Publikum glaubt dir das aber nicht. Ich weiß nicht, wir werden vielleicht eben noch kommen zu Icefall, der jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, also wo ich auch sage, selber Regisseur und jetzt kein, wo die Stunts nicht irgendwie rasend toller sind, und der ist irgendwie auf Amazon Platz Nummer 2.
Ja.
So, weil es ein amerikanischer Actionfilm ist und das Publikum einfach gelernt hat, Actionfilm, das kann nur Hollywood, und wenn da nicht Hollywood draufsteht, die glauben dir das nicht.
Das war also die Lehre, keine Actionfilme drehen in Österreich.
Ja.
Na gut, du hast ja dann, Patient Zero war da noch?
Patient Zero, das war in England. Fällt mir nichts dazu ein. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Hauptdarsteller ein echtes Problem hatte.
Okay.
Aber das.
Komm, erzähl mehr.
Auch sein. Der war irgendwie.
Wer war der Hauptdarsteller nochmal?
Matt Smith.
Mhm. Dr. Who in England, Dr. ziemlich ein cooler Game of Thrones, oder doch?
Ja, genau, in Game of Thrones, das war dann danach.
Ja.
Und der war halt, das ist so ein bisschen eine Sache in England, die es bei uns nicht gibt. Du hast in England, wenn du durchstartest, dann kannst du halt durchstarten in Hollywood und kannst ein internationaler Superstar werden.
Ja.
Bei uns ist das nicht so. Wenn du mit Anatomie den erfolgreichsten deutschen Film des Jahres hast, bist du trotzdem kein internationaler Superstar, sondern du bist ein Star in Deutschland.
Ja.
So. Und in England, das verführt dann natürlich dazu, dass du schnell mal überschnappst. Und irgendwie bei Matt Smith war es so, Da haben wir geprobt vorher und wie ich das immer mache. Und der hat immer gesagt, naja, schauen wir dann. Also, und dann haben wir gedreht, die erste Szene. Und der sagt einfach irgendwas. Also irgendwie so ein so bunter, kesselbuntes, verschiedene Sätze aus dem Drehbuch. Und machen wir so, aha. Und dann beim zweiten Take sagt irgendwas völlig anderes. Und,
also hat improvisiert, oder wie?
Ja. Mhm. Und das kannst du machen, irgendwie auf der Bühne. Oder es gibt sicher eine Art von Filmen, wenn du irgendwie einen Monolog hast und dann. Aber er hat halt immer irgendwas gesagt und immer irgendwas gemacht. Ja, weil dann hat er eben das erste Mal ist er von links nach rechts gegangen, dann hat der Kameramann halt umgeleuchtet und beim nächsten Take ist er dann halt von rechts nach links gegangen und war im Dunkeln. Und,
ja, was sagt man da als Regisseur? Also, Matt, reiß dich zusammen, oder?
Ja, und dann sagt aber das Studio, nein, wir wollen den und
irgendwie okay, verstehe.
Macht das.
Also es war keine schöne Erfahrung.
Na, das war schwierig. Und hat dann auch irgendwie mit den anderen, also mit den Kollegen, denen irgendwelche, also ist dann auch für die Kollegen extrem schwierig, wenn die nicht wissen, was macht der jetzt? Ihre jetzt. Ja, und den einen hat er dann gewatscht in irgendeinem Take, weil ihm das halt gerade eingefallen ist und so.
Also, hat immer watschen gegeben?
Also man kann das schon machen, also das hat schon Sinn gemacht in der Szene, aber du musst das irgendwie vorher besprechen oder sowas.
Deswegen, ja, Entschuldigung.
Also der kann schon schauspielen und sowas, aber das war halt extrem schwierig und er hat sich dann halt immer eingeschränkt gefühlt in seiner künstlerischen Freiheit, aber halt in so einem auch Actionfilm, wo alles sehr konzentriert und gut vorbereitet ablaufen muss, ja, geht das einfach nicht. Also irgendwie in einem Arthouse-Film, wo du dich dann halt ganz einlassen kannst auf eine Figur und wo es auch wurscht ist, ob die Szene jetzt eine Minute länger dauert oder sowas, da geht das vielleicht, aber in dem Fall war es schwierig.
War Narzis und Goldmund dann eine bessere Erfahrung?
Ja, das war, ja, ich meine, es sind immer Dramen und das gehört dazu. Ich meine, das große Drama bei Narziss und Goldmund war natürlich, dass der Film ins Kino gekommen ist am Lockdown-Wochenende. Aha, also Freitag war der erste Tag im Kino, Samstag sind alle Kinos in Österreich zugesperrt worden und in Deutschland. Und das killt einen Film natürlich, weil das war wieder großes Studio, Sony, und die haben halt dann eine große, aufwendige, teure PR-Kampagne und das ist halt dann verpufft. Und das sind die halt dann auch nicht bereit, dass man dann 10 Monate später sagt, okay, jetzt machen wir das Ganze noch einmal.
Also fast das schon ist dann vergebene Arbeit, das irgendwie.
Ja, also ich mag den Film immer noch sehr gern, aber wie gesagt, man wird jetzt nie wissen, ob das Konzept aufgegangen wäre. Das Konzept war natürlich, das war halt, wie gesagt, Sony, großes Studio, dass man das macht als ein Mainstream-Unterhaltungskino, was ich im Fall von Narziss und Goldmund auch legitim fand, weil auch der Hermann Hesse hat ja gesagt, ich habe hier meine philosophischen Inhalte und verpacke die aber in ein schönes Märchen mit schönen Prinzessinnen und Rittern und was weiß ich. Ja? Mhm. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir verpacken dieselben philosophischen Inhalte und diese Geschichte halt auch in einen schönen Mainstream-Unterhaltungsfilm. Und auch das Buch war ja extrem erfolgreich und sehr populär. Und jetzt und genau das ist halt dann von vielen Kritikern irgendwie ist ihnen schlecht aufgestoßen. Wobei ich fand das, also ich finde es immer noch den richtigen Zugang. Das ist kein elitäres philosophisches Traktat, sondern das ist eine schöne breiten wirksame Geschichte. Das Buch genauso wie der Film.
Wir sind jetzt bei deinem vorletzten Film, der muss dir auch wehgetan haben, Hinterland, dass der nicht angekommen ist im Kino. Ungewöhnliche Optik, spannende Optik, Murat Anmuslu.
Ja, ich meine, das sind dann auch immer Sachen von der Vermarktung. Also das, in dem Fall war ich wirklich ein bisschen unglücklich mit der Vermarktung, weil wir der Film hat Locarno gewonnen und hat irgendwie mit Matthias Schweighöfer, Lisa Fries, Max von der Grüben, also echt eine
starken deutschen
super
Klassen.
Besetzung gehabt. Und dass da so wenig draus gemacht wurde, also das fand ich schon auch ein bisschen schwierig mit der Vermarktung. Aber da war dann auch nochmal Lockdown und so, also weiß ich nicht. Es sind halt, alle Filme haben halt so irgendwie ein Schicksal auch, und manchmal ist das Gefühl, bei dem rennt alles wie geschmiert und andere hätten vielleicht ein bisschen mehr Liebe seitens des Publikums und der Kritik verdient. Ja. Und bei anderen denkst du, also so toll war das jetzt auch nicht, dass der so irre erfolgreich ist. Aber so ist es irgendwie. Und das ist auch so meine Erfahrung bei Filmen. Das ist so ein so the winner takes it all. Also wenn das Publikum sagt, ja, das ist ein super Film, das wollen wir sehen, dann werden Schwächen und Fehler gern übersehen. Und andersrum, wenn die sagen, na, irgendwie interessiert uns nicht, dann interessiert die auch nicht irgendwie die schönen Momente, die schönen Elemente, sondern das ist halt dann tot.
Und jetzt aktuell Amazon Prime, du hast es selbst gesagt, war sogar Platz 1, glaube ich, Icefall.
Ja.
Wieder ein amerikanischer Film.
Wieder amerikanischer Film. Ich habe jetzt ein paar, das sind so Projekte, also eher mit überschaubaren Budgets, independent. Das ist immer ein, also jetzt nicht nur Icefall, sondern das war auch beim Deadfall ähnlich, jetzt beim letzten Film auch, wo es dann immer Probleme gibt mit der Finanzierung, wo im letzten Moment noch das Budget gekürzt wird, wo irgendwann es überhaupt keinen Cashflow mehr gibt. Der Agent mir sagt, reiß ab, und so, das gehört dazu. Meine Frau sagt dann immer, warum arbeitest du mit solchen Leuten? Und ich sage dann immer, die Alternative ist halt, dass ich mein Leben lang Landkrimis mache, dass ich keine Lust habe. Und das ist alles so ein bisschen Wilder Westen. Aber es ist halt auch spannend und interessant. Und auch bei Icefall, das ist der letzte Film von Graham Greene dann gewesen, der leider verstorben ist. Graham Greene ist der aus Dances with Wolves, in ganz vielen Filmen so
der Native American,
das Gesicht des Native Americans, oder der Danny Houston, Sohn von John Houston aus Succession und vielen anderen Filmen, großartiger Bösewicht. Und du kriegst halt irgendwie tolle Möglichkeiten, tolle Dinge zum Spielen in die Hand gedrückt. Und der Preis dafür ist halt, dass alles ein bisschen, manchmal ein bisschen chaotisch verläuft oder chaotischer verläuft, als das bei einem Landkrimi wahrscheinlich der Fall wäre.
Aber es macht ja Spaß nach wie vor.
Das macht mir extrem viel Spaß, ja. Und weil das halt echt auch tolle Herausforderungen sind. Im Fall von Icefall eben diese Mischung aus Studio und Location und mit Schnee und da bricht dann ein Auto durch die Eisfläche.
Wo habt ihr das gedreht?
In Sofia. Mhm. Da gibt es irgendwie ein tolles Studio für solche mittelgroßen Filmen. Und das sind tolle Herausforderungen, wo man technisch viel lernt, viel Action wieder. Ich finde super Kampfszenen und es ist dann am Schluss, war das halt alles mit den Finanzen fürchterlich schwierig und der Film ist dann, hat jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich einen Produzenten, sondern ist eben, gehört jetzt den verschiedenen Verleihern und so, deswegen weiß ich das auch gar nicht, was damit jetzt passiert und zufälligerweise hat mir letztens wer geschrieben und gesagt, er ist jetzt auf Amazon und ist auf Platz 3, mittlerweile Platz 2. Und da steht ja auch nicht mein Name wirklich drauf. Mhm. Also da steht ja jetzt nicht, wie es sonst bei Arthouse-Filmen ist, von Oscar-Preisträger, ja. Blablabla. Sondern wenn du den Film, wenn du dir nicht die Schlusstitel anschaust, du weißt ja gar nicht, dass das von mir ist. Was ich aber super finde. Also der Film funktioniert offensichtlich für sich selbst und ist Platz 1 ist dieses... wie heißt das, 101 Crimes oder
Crime
so?
101, ja.
Crime 101. Der hat sicher 10-mal so hohes Budget gehabt und ist eben jetzt auch auf der ganzen Welt gleichzeitig gestartet, während unser Ding ist halt in jedem Land irgendwie anders, wird das vermarktet und ist auf unterschiedlichen Plattformen. In manchen Ländern kommt es ins Kino, bei uns eben in Amazon und so. Das Plakat ist dann auch, das haben sie irgendwie gemacht, fragt mich kein Mensch, ob mir das gefällt und so. Das ist halt so. Aber wie gesagt, ich finde es so vom Handwerklichen, finde ich das super und das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Cool. Stefan, das war's. Vielen Dank. Letzte Frage. Was machst du aktuell? Die Kristallnacht heißt der Film? Heißt der
ja,
auch so, oder?
Selbe Geschichte. Auch rechtliche und finanzielle das gehört dazu. Das kann ich doch je, wenn man, also das ist eigentlich ist Standard. Deswegen ist er jetzt noch nicht offiziell fertiggestellt. Mhm. Und sonst, aber es ist halt immer, die anderen Projekte sind halt auch teilweise deutschsprachig, teilweise amerikanisch, teilweise Action wieder, teilweise Arthouse. Das ist jetzt sozusagen, was das Marketing meiner Person betrifft, also dass ich für irgendwas stehen könnte, ist das natürlich ganz schlecht. Mhm. Ja, also wenn da irgendwie, was weiß ich, der Ulrich Seidel oder der Haneke, du weißt, was du kriegst. Ja. Während wenn du die Fälscher dir anschaust und denkst, ah, interessanter Regisseur, von dem schaue ich mir den nächsten Film auch an, dann sitzt den Hexe Lilly. Und so, aber mir macht es einfach extrem viel Spaß, in unterschiedlichen Genres zu arbeiten und unterschiedliche Erfahrungen zu machen, mit tollen amerikanischen Schauspielern, auch englischen Schauspielern arbeiten zu dürfen, aber auch mit deutschen und österreichischen. Also das ebenso diese unterschiedlichen Anforderungen, das ist das, was es für mich spannend macht.
Aber ein Landkrimi wird es nicht mehr.
Nein, es ist, sag niemals, never, never. Gern auch mal einen Landkrimi, wenn es passt, aber halt so, was ich nie machen wollte, war halt so diese Karriere, dass du halt jedes Jahr deine 2-3 ORF-Produktionen hast, die dann und wie gesagt, das ist alles, ob das jetzt so schnell ermittelt oder blind ermittelt oder Soko, irgendwas. Aber da ist es natürlich spannender, mit Sissy Spacek irgendwo in Kanada zu drehen. Natürlich. Muss ich leider sagen.
Alles klar. Stefan, vielen Dank fürs Kommen.
Danke.